Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von PADAFÜ, dem Paderborner Physik-Podcast. Ich bin Sascha und werde euch zusammen mit meinen Gästen in die Welt der Physik begleiten. Wenn ihr schon immer wissen wolltet, was ein Quantencomputer ist, warum eines der modernsten Forschungsinstitute für Quantenoptik hier in Paderborn entsteht und was Physikerinnen und Physiker überhaupt den ganzen Tag machen, dann seid ihr hier genau richtig. Hier erhaltet ihr einen Einblick in die Welt der Physik hier im schönen Paderborn. Verständlich und aus allen Perspektiven. In der ersten Folge geht es zunächst darum, euch einen groben Überblick über die Welt der Physik hier in Paderborn zu geben. Dazu habe ich heute drei Gäste, die aus verschiedenen Bereichen der Physik stammen. Professor Dr. Dirk Kräuter aus der Experimentalphysik, Professor Dr. Wolf-Gero Schmidt aus der theoretischen Physik und Vertretungsprofessor Dr. Daniel Laumann aus der Didaktik der Physik. Alle drei werden einen Überblick über ihre Gebiete geben. In den weiteren Folgen werden wir dann einzelne spannende Projekte und Personen in den Fokus nehmen und einen Blick hinter die Kulissen werfen. Zunächst wollen wir aber verstehen, wie Physikerinnen und Physiker in den verschiedenen Bereichen arbeiten. Der erste Bereich, mit dem wir uns dabei beschäftigen, ist die Experimentalphysik. Dazu begrüße ich auch direkt meinen ersten Gast, Professor Dr. Dirk Kräuter. Professor Kräuter ist Experimentalphysiker und Professor für optoelektronische Materialien und Bauelemente hier an der Uni Paderborn. Er ist aber auch an Projekten beteiligt, die über die Physik hier in Paderborn hinausgehen. So ist er Mitglied im Sonderforschungsbereich Transregio 142, einer Kooperation zwischen der TU Dortmund und der Uni Paderborn, sowie Vorstand im Center for Optoelectronics and Photonics, einer Kooperation von Physik, Chemie und Elektrotechnik. Beides werden wir uns aber in späteren Folgen nochmal in Ruhe anschauen. Doch nicht nur das, weiterhin ist er auch Sprecher, also quasi der Leiter vom Department Physik hier in Paderborn. Herr Kräuter, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herr Kräuter hat in Aachen studiert und anschließend in Halle an der Saale promoviert. Anschließend wechselte er zurück nach Nordrhein-Westfalen an die Uni Bochum und hatte auch mal einen Auslandsaufenthalt in den Niederlanden. Seit 2012 ist er nun Professor für Experimentalphysik hier an der Uni Paderborn. Herr Kräuter, dann steigen wir mal direkt ein. Was ist denn Experimentalphysik und was machen Experimentalphysiker überhaupt den ganzen Tag?
Nun ja, Physikerinnen und Physiker versuchen die Natur zu verstehen. Und ein Experimentalphysiker stellt gezielte Fragen an die Natur in Form von Experimenten und hört sich ihre Antworten in Form von Messergebnissen an. Wir sagen immer, das Experiment ist das zentrale Ereignis der Wissenschaft. Und jede theoretische, mathematische Beschreibung muss sich daran messen lassen. Deshalb ist es sehr wichtig, sorgfältig und seriös zu experimentieren.
Sorgfältig und seriös? Was heißt das denn? Oder wenn wir anders fragen, was macht ein gutes Experiment denn aus?
Entscheidend ist die Reproduzierbarkeit. Wenn man das Experiment wiederholt, muss man das gleiche Ergebnis erhalten. Sonst sind die Bedingungen nicht gleich, man hat also nicht zweimal das gleiche Experiment gemacht. Es ist allerdings bei komplexen Experimenten oft nicht einfach zu sehen, wo die Unterschiede gelegen haben und wie man die Reproduzierbarkeit verbessern kann.
Also viel, worauf man achten muss. Und keineswegs trivial. Also machen Experimentalphysikerinnen und Physiker dann den ganzen Tag nichts anderes als experimentieren?
Nein. So nicht. Das Ganze ist ein Dreiklang. Zuerst bereitet man das Experiment vor. Dazu gehört eine Literaturrecherche, um festzustellen, was schon aus Arbeiten anderer bekannt ist. Auch das Schaffen der experimentellen Möglichkeiten gehört zur Vorbereitung, also zum Beispiel die Realisierung des Versuchsaufbaus oder das Schreiben eines Messprogramms. Und das kann alles ganz schön langwierig sein. Nach der Vorbereitung führt man das Experiment durch. Dies geschieht oft in mehreren Schritten und unter Nutzung verschiedener Versuchsaufbauten. In einem dritten Schritt wertet man das Experiment aus. Dabei vergleicht man zum Beispiel das Ergebnis mit den Erwartungen und sucht eventuell nach einer Systematik, die sich mathematisch beschreiben lässt.
Das sind ja schon sehr abwechslungsreiche Aufgaben und keineswegs irgendwie immer das Gleiche oder nur experimentieren. Wie läuft das denn so? Machen Experimentalphysikerinnen und Physiker das dann alleine oder arbeitet man eher in Gruppen oder wie?
In der Regel sind moderne Experimente so komplex, dass eigentlich immer in Teams gearbeitet wird. Diese Teams können sehr, sehr groß sein, wie zum Beispiel in der Elementarteilchenphysik. Da können das mehr als 100 Leute sein. Hier in Paderborn sind die Teams eher klein, etwa eine Handvoll Personen, was ich persönlich als sehr angenehm empfinde.
So zum Vergleich, wenn man mal bei den wirklich großen Projekten eben aus der Elementarteilchenphysik guckt, wie zum Beispiel am CERN, dem großen Teilchenbeschleuniger, da sind es teilweise mehrere tausend Leute sogar, die an einem Experiment arbeiten. Und der Rekord für das wissenschaftliche Paper, also den wissenschaftlichen Artikel mit den meisten Autorinnen und Autoren, liegt dabei bei mittlerweile über 5000. Da ist eine Handvoll wohl doch etwas privater. Also wissen wir, dass Elementarteilchenphysik hier in Paderborn ja kein Schwerpunkt ist. Aber welche Schwerpunkte gibt es denn hier?
Wir konzentrieren uns hier in Paderborn auf die Festkörperphysik, also die Physik fester Stoffe. Ein Bereich, der vielleicht auf den ersten Blick nicht so spektakulär ist wie zum Beispiel die Astronomie. Aber bei näherem Hinsehen ist es einer der faszinierendsten Bereiche der Physik und sicherlich der technologisch bedeutsamste. Hier in Paderborn konzentrieren wir uns auf die beiden großen Schwerpunkte Optoelektronik und Photonik, also die Erzeugung und Kontrolle von Licht, und auf die Materialphysik, wobei beide Bereiche eng verzahnt sind. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass wir uns überwiegend mit Materialien beschäftigen, die in der Optoelektronik und Photonik eingesetzt werden können, zum Beispiel Halbleitermaterialien wie Galliumarsenid. Ein großer Forschungsschwerpunkt, der die beiden Bereiche Materialphysik und Optoelektronik und Photonik vereint, sind die optischen Quantentechnologien. Hier werden die Quanteneigenschaften von Licht ausgenutzt, um völlig neue Funktionalitäten zu erreichen. Alles passiert auf dem Niveau von einzelnen Lichtteilchen und man kann sich leicht vorstellen, wie anspruchsvoll diese Experimente sind. Trotzdem hat es in der letzten Dekade sehr große Fortschritte gegeben. Und viele glauben heutzutage, dass die Quantentechnologien in Zukunft eine ähnliche Bedeutung wie die Mikroelektronik haben werden. Und wir in Paderborn sind bei den Quantentechnologien ganz vorne mit dabei.
Sie haben ja gerade schon angesprochen, dass es sich um technologisch bedeutsame Forschung handelt. Wo kann man denn die Forschungsergebnisse hinterher nutzen?
Richard Feynman, einer der berühmtesten Physiker unserer Zeit und Nobelpreisträger, hat einmal gesagt, Physik ist wie Sex. Beides mag ein praktisches Ergebnis haben, aber das ist nicht der Grund, warum wir es tun. Uns treibt hier an der Universität oft eher die Neugierde als die wirtschaftliche Verwertbarkeit unserer Ergebnisse. Aber trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, werden hier auch Erkenntnisse gewonnen, die technologisch von großer Bedeutung sind. Als Beispiele sei die Beschäftigung mit Galliumnitrid genannt, dem Material, das die Grundlage für weiße LEDs bildet, oder die Realisierung schneller optischer Modulatoren, die für die optische Datenübertragung von großer Bedeutung sind. Und auch in dem rapide wachsenden Feld der Quantentechnologien werden sich technologisch bedeutsame Entdeckungen finden.
Bestimmt. Wir sehen also, auch wenn es nicht immer das Hauptziel der Physik ist, es hat doch einen großen Einfluss auf die Technik von heute und auch von morgen. Wir können also gespannt sein, was die Physik uns da noch bringen wird. Fürs Erste haben wir aber einen sehr guten Einblick in die Experimentalphysik erhalten und dafür bedanke ich mich nochmal sehr herzlich bei Herrn Reuter.
Gerne.
Wir haben jetzt also gesehen, dass Experimente eine ziemlich komplexe Angelegenheit sind. Sie benötigen viel Vorbereitung, Literaturrecherche, viel Sorgfalt bei der Durchführung und auch viel Nachbereitung, insbesondere auch bei der Auswertung. Zudem versucht man halt nicht, alles nur mit einem Experiment zu zeigen, sondern auch verschiedene Aufbauten dabei zu nutzen. Das ist also deutlich komplexer, als man es vielleicht aus der Schule kennt, wo man ein Experiment mal eben in 30 bis 45 Minuten durchführt, sondern das ist etwas, was einen durchaus über Jahre beschäftigen kann. Experimente sind also einer der wichtigsten Bestandteile der Physik. Und Experimentalphysikerinnen und Physiker machen auch durchaus andere Sachen als nur das pure Experimentieren. Das wissen wir jetzt. Aber wie sieht es mit Leuten aus, die quasi gar keine Experimente machen? Was machen denn theoretische Physikerinnen und Physiker den ganzen Tag? Auch dazu habe ich mir einen Experten eingeladen und neben mir sitzt jetzt Professor Dr. Wolf-Gero Schmidt. Professor Schmidt ist Professor für theoretische Materialphysik und, ähnlich wie Herr Reuter, Mitglied im Center for Optoelectronics and Photonics. Zudem ist er Dekan, also quasi der Leiter, der Fakultät für Naturwissenschaften an der Uni Paderborn. Herr Schmidt, vielen Dank, dass Sie uns einen Einblick in die Welt der theoretischen Physik geben. Kurz zum Werdegang von Herrn Schmidt. Er hat in Jena studiert, promoviert und auch habilitiert. Im Laufe seiner Forscherkarriere ist er viel rumgekommen. So hatte er Forschungsaufenthalte in Großbritannien, Südafrika, USA und Neuseeland. Mittlerweile, seit 2006, ist Herr Schmidt Professor hier an der Uni Paderborn. Herr Schmidt, wir haben jetzt ja schon ein bisschen was über Experimentalphysik gehört. Sie sind nun Professor für theoretische Physik. Was genau macht theoretische Physik denn aus und wie unterscheidet sie sich von Experimentalphysik?
Also traditionell, Physik insgesamt versucht jetzt zu erklären, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ja, und das kann man einerseits machen, indem man Experimente macht, und andererseits kann man dann versuchen, diese Experimente in allgemeinere Zusammenhänge einzubetten, mathematische Modelle zu finden, Gesetzmäßigkeiten abzuleiten, die man dann wieder verifizieren kann. Und dieses Ableiten dieser mathematischen Modelle, das hat traditionell die theoretische Physik bestimmt. Aber ich denke, so etwa seit 1990 gibt es da doch einen Trend, dass sich die Computational Physics oder Computerphysik etabliert hat, so in der theoretischen Physik oder als Bindeglied zwischen theoretischer Physik und vielen anderen Bereichen, wo man jetzt eigentlich schon gut verstandene Gesetze versucht anzuwenden auf Strukturen, die man präparieren kann, was man vielleicht vorher nicht konnte. Und jetzt eigentlich der Schwerpunkt ein bisschen vom Finden von Gesetzmäßigkeiten übergegangen ist zum Anwenden der Gesetze, das heißt der Entwicklung praktikabler Näherungsmethoden, um dann tatsächlich die Natur auch wieder besser verstehen zu können, aber auf Zeit- und Längenskalen, die uns vorher vielleicht gar nicht zugänglich waren.
Und wenn man sich jetzt überlegt, man will vielleicht anfangen zu promovieren, wie sieht dann so der Arbeitsalltag aus, wenn man anfängt, seinen Doktor zu machen?
Ja, bei mir in der Arbeitsgruppe sitzen die Leute doch an relativ konkreten Themen, die sie oft auch bearbeiten in Zusammenarbeit mit experimentellen Kollegen, experimentellen Arbeitsgruppen. Also wo wir versuchen, experimentelle Befunde zu verstehen, zu erklären, zu interpretieren, dass wir zum Beispiel Spektren, die gemessen wurden, vergleichen mit theoretischen Vorhersagen aufgrund unserer Modelle. Und die Doktoranden würden dann zum Beispiel STM-Bilder ausrechnen.
Also Bilder von Rastertunnelmikroskopen.
Und würden die vergleichen mit STM-Bildern, die im Experiment gemessen wurden. Oder auch optische Spektren ausrechnen und vergleichen mit Messungen, zum Beispiel aus der Gruppe Silberhorn, wo es in die optische Absorption, zum Beispiel in ferroelektrischen Kristallen wie KTP geht. Ja? Und dann sieht man da Signaturen im Experiment. Wir sehen bestimmte Signaturen in der Theorie. Wir überlegen, könnte das den Effekt erklären im Experiment? Welche Defekte, welche Störstellen könnten das vielleicht verursachen? Ja? Das heißt, die Doktoranden bei mir sitzen typischerweise am Rechner, sicher die Hälfte ihrer Arbeitszeit, und sind mit Modellieren, Simulieren beschäftigt, aber immer im Zusammenhang doch mit relativ konkreten Fragestellungen aus dem Experiment.
Also haben Sie immer eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Experiment und Theorie?
Die allermeisten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bei mir, ja. Also es gibt auch, wir sind auch dabei, Programmpakete weiterzuentwickeln, neue Methoden zu implementieren. Dann ist diese Zusammenarbeit mit dem Experiment vielleicht für Monate oder auch mal ein Jahr nicht wirklich gegeben. Dann geht es um ein rein numerisches oder Computerproblem, ja. Aber am Ende des Tages, irgendwann wollen wir wieder eine konkrete Frage beantworten.
Okay, und was für Fragen werden dann so ganz konkret hier an der Uni Paderborn auch beantwortet? So, welche Schwerpunkte gibt es hier auch?
Also die Physik ist ja im Prinzip die Wissenschaft, die sich mit Materie und Energie beschäftigt, ja, und mit den Wechselwirkungen der beiden. Und wir haben das in Paderborn, glaube ich, ganz gut abgebildet. Wir haben einerseits Optoelektronik, Photonik im Experiment, aber auch in der Theorie. Das ist im Prinzip Energie, wenn Sie so wollen, ja. Und dann haben wir andererseits Materialphysik, auch im Experiment und auch in der Theorie. Und wir beschäftigen uns auch damit, wie Materialien zum Beispiel auf optische Anregungen reagieren. Ja, also diese Wechselwirkungsaspekte ist bei uns auch unmittelbar enthalten. Ja, und in meiner Arbeitsgruppe, Da gibt es Themen, die reichen jetzt von optischen Eigenschaften von Kristallen, wie sie typischerweise auch in der integrierten Optik benutzt werden, bis zu Themen, wie muss ich Grenzflächen in Solarzellen so gestalten, dass ich Exciton möglichst gut einfangen und dann an den selektiven Kontakten verstromen kann. Ja? Also ganz, ganz angewandte Themen. Oder wie kann ich Kathodenmaterialien optimieren für Batterieanwendungen? Photoelektrolyse ist auch ein großes Thema. Ja? Also da gibt es wirklich ganz, ganz konkrete Fragen aus dem Bereich der Materialphysik und oft werden die auch im Zusammenwirken mit externen Kollegen hier vor Ort adressiert. Ja?
Also arbeiten Sie dann auch an wirklich konkreten Fragen, die aus der Uni rauskommen? Man hört ja häufig, die Physik ist eine sehr verkopfte Wissenschaft, die an der Uni vor sich hin forscht, wo am Ende wenig für den Alltag rauskommt. Aber Sie arbeiten wirklich an Themen, die dann auch vielleicht in einigen Jahren für unser Leben entscheidend sein können.
Das ist immer die Hoffnung. Ja, ich tue mich schwer damit zu sagen, wir retten hier die Welt. Aber wir arbeiten doch wirklich an konkreten, relevanten, wesentlichen Fragestellungen, von denen wir hoffen und das auch oft schon erlebt haben, dass sie tatsächlich umgesetzt werden. Ja? Also da, wenn ich an die 90er Jahre denke, als ich angefangen habe, Physik zu studieren, da haben wir uns mit Nitriden beschäftigt, mit Siliziumkarbid. Da ging es darum, optische, elektronische Eigenschaften dieser Materialien zu verstehen. Inzwischen haben sie überall LEDs, ja, wo Nitride eingesetzt werden, die Siliziumkarbid in der Hochleistungselektronik. Ja, das ist Alltag geworden. Und da habe ich mitgearbeitet als junger Doktorand. Ja, und das ist natürlich auch ein schönes Gefühl.
Klar, das ist eine coole Sache, wenn die eigene Forschung dann in aktueller Technik sowohl im Alltag als auch in Hochleistungstechnik zum Einsatz kommt. Wir sehen also auch hier, dass die Physik an der Uni keineswegs weltfremd ist, sondern den Weg, naja, man kann schon fast sagen, in die Zukunft mitbereitet. Damit bedanke ich mich jetzt erstmal für den spannenden Einblick in die Welt der theoretischen Physik. In späteren Folgen werden wir verschiedene Aspekte nochmal vertiefen und auch wir werden uns gewiss nochmal in einer anderen Folge wiedersehen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Jetzt haben wir viel über experimentelle und theoretische Physik gehört, aber ein großer Bereich der Physik fehlt noch, die Didaktik der Physik. Didaktik der Physik ist der Teil der Physik, der sich damit beschäftigt, wie man Physik vermittelt, wie man Physiklehrerinnen und Physiklehrer ausbildet. Also der Teil, mit dem ihr wahrscheinlich schlussendlich am meisten zu tun hattet bisher. Da freue ich mich, dass ich auch dazu einen Experten einladen konnte, und zwar Vertretungsprofessor Dr. Daniel Laumann. Daniel vertritt aktuell die Professur in der Didaktik der Physik hier in Paderborn, da die Stelle andernfalls unbesetzt wäre und er sich freundlicherweise bereit erklärt hat, die Stelle für einige Zeit zu übernehmen. Eigentlich ist er Mitarbeiter der Didaktik der Physik an der Uni Münster, hat dort auch promoviert und ist jetzt seit 2022 hier in Paderborn. Daniel, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Sehr gerne.
Du bist ja Didaktiker. Was kann man sich denn unter dem Begriff Didaktik vorstellen?
Ich würde sagen, dass Didaktik allgemein erstmal die Wissenschaft des Lehrens und Lernens ist. Das heißt, es geht um sämtliche Fragen der Vermittlung. Allgemein und ursprünglich ist Didaktik ein Teil der Pädagogik. Und klassischerweise hat man auch sehr lange von allgemeiner Didaktik gesprochen. Die gibt es immer noch. Das ist weiterhin ein Teil, der Pädagogik sehr nahe steht. Und bei dem man sich sehr lange, vor allen Dingen dann auch Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts damit beschäftigt hat, wie lernt man eigentlich so allgemein? Also vielleicht werden einige die Idee des Nürnberger Trichters irgendwie kennen und ziemlich lange hat man gedacht, da sind irgendwie kleine Kinder, die sitzen in der Schule und man füllt da was in die Köpfe rein und eigentlich ist nur wichtig, was man da oben reinfüllt, das wird auch schon so bei denen ankommen und unten wieder raus. Da hat man relativ schnell gemerkt, naja, das ist dann irgendwie auch nicht der Fall. Und dann hat Didaktik sich eben damit beschäftigt zu schauen, wie lernen Personen eigentlich. Fast alle werden diese Experimente mit Ratten von Skinner kennen zur Konditionierung. Es war dann auch mal eine Idee, dass man behavioristisch lernt. Und in der allgemeinen Didaktik ist man mittlerweile eben bei konstruktivistischen Ansätzen, die ja sehr individuelle Lernprozesse beschreiben. Didaktik ist aber auch dann Beschäftigung mit Lehren und Lernen in spezifischen Kontexten. Das heißt, alle Menschen bekommen gerade mit, Digitalisierung ist ein wichtiges Stichwort, das heißt, Mediendidaktik ist was Wichtiges. Personen, die sich damit beschäftigen, wie lernt man mit bestimmten Medien? Oder eben auch Fachdidaktik. Das wäre jetzt ein Aspekt, mit dem ich mich beschäftige, bezogen auf die Physik. Und Fachdidaktik hat eigentlich den Hintergrund darin, dass sie sich eben damit beschäftigt, was ist denn jetzt eigentlich wichtig, wenn ich lehre oder lerne in einem bestimmten Fach? für meine Disziplin, für die Physikdidaktik, kann man eigentlich sagen, dass wir eine ganz starke Entwicklung genommen haben seit dem sogenannten PISA-Schock. Also die meisten werden sich vielleicht daran erinnern, PISA, extrem schlechte Ergebnisse für Deutschland. Man hat festgestellt, da muss sich was ändern, gerade in Naturwissenschaften. Und schon gab es einen Schub für die Physikdidaktik, sich doch mal damit zu beschäftigen, wie ideal in Deutschland, aber auch weltweit Leute in der Physik lehren und lernen sollten.
Okay, und womit konkret beschäftigt sich die Didaktik der Physik dann? Was für Projekte, Methoden gibt es da?
Das ist eine gute Frage und du wirst da, glaube ich, sehr individuelle Antworten bekommen, je nachdem, wen du fragst. Also ich würde sagen, und ich glaube, sehr viele würden sagen, das, was wir gerade machen, ist auch schon ein Teil von Didaktik. Also wir sprechen irgendwie auf eine gewisse Art und Weise über einen Gegenstand, zu dem Personen keinen Zugang haben, erstmal per se, und der irgendwas mit Physik zu tun hat. Also das wäre so ein Teil von Didaktik. Aber vielleicht mal, der Konsens ist im Endeffekt, dass wir uns als Physikdidaktiker und Physikdidaktikerinnen mit allen Fragen beschäftigen, die im Zusammenhang mit Lehren und Lernen von Physik stehen. Beispiele. Wie lassen sich komplexe Fachinhalte so vermitteln, dass sie für Personen verständlich sind, die keine Experten sind? Die Personen können dann Schüler sein, aber auch Studierende, Lehrkräfte, die Öffentlichkeit, einfach interessierte Personen. Zum Beispiel aktuelles Thema Quantentechnologien. Hochkomplex, eigentlich verstehen das nur Expertinnen. Wie kann man das denn so aufbereiten, dass es auch andere Personen verstehen? Damit wird sich Didaktik zum Beispiel beschäftigen. Es gibt aber auch dann sowas wie eine personale Ebene. Wenn ich überlege, wie kann ein Fachinhalt so aufbereitet werden, dass jemand was über Quantenphysik versteht, dann muss ich mich im Endeffekt auch fragen, was wissen die Personen, für die ich das aufbereite, denn eigentlich schon darüber? Dann sprechen wir über sowas, wo wir häufig von Schülervorstellungen oder Alltagsvorstellungen sprechen. Womit kommen die Leute eigentlich an, wenn wir denen was erzählen? Das, was wir ihnen berichten, das sollten wir auch darauf abstimmen. Wir beschäftigen uns auch mit der Frage, was müssen die Personen eigentlich darüber wissen? Also es ist mit Sicherheit ja für die nicht relevant, jeden Aspekt zu verstehen. Also da einen Fokus zu setzen, zu überlegen, was will man eigentlich vermitteln? Oder auch sich auf die andere Seite zu konzentrieren, auf Personen wie Lehrerinnen und Lehrer, wie aber auch Hochschuldozierende und damit der Frage, nicht was müssen die können, das auch, aber auch was müssen die weitergeben? Das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Ein letzter Aspekt, der dann vielleicht auch noch mit reinfällt, ist sowas wie ja, die Entwicklung, wie soll die Vermittlung denn jetzt eigentlich passieren? Das heißt, die Frage nach Gegenstand und Person, also wie kann man zum Beispiel digitale Inhalte so gestalten, dass Personen damit lernen können? Wie kann man Apps gestalten? Wie kann man aber auch klassisch auf Schule bezogen Unterrichtskonzeptionen, Schulbücher vielleicht auch so gestalten, dass Personen damit lernen können? Das sind alles Aspekte, mit denen wir uns in der Physikdidaktik beschäftigen. Und letztlich tun wir das mit zwei Polen, die einen mehr und die anderen weniger bespielen. Der eine Pol, das sind sehr nah an dem, was ich gerade berichtet habe, klassisch fachlich konzeptionelle Ansätze, bei denen im Wesentlichen es mir darauf ankommt, dass da am Ende ein Produkt ist, mit dem ich lernen kann. Und auf der anderen Seite stehen empirisch bildungswissenschaftliche Ansätze, denen das Produkt weniger wichtig ist, die aber datenbasiert verstehen wollen, wie läuft Lernen eigentlich ab. Und im Wesentlichen haben wir das ganze Spektrum dazwischen abgedeckt. Die einen machen dies, die anderen machen jenes und manche machen beides in einem bestimmten Verhältnis. Das ist ein relativ breites Spektrum der Physikdidaktik, was letztlich den Kern hat. Es geht um Lehren, es geht um Lernen und es geht um Physik.
Ihr seht, Physikdidaktik ist unglaublich wichtig bei der Vermittlung sämtlicher physikalischer Inhalte, um das Ganze auch immer besser und effektiver und lernfreundlicher zu gestalten. Gut, jetzt wissen wir schon mal relativ gut, was Didaktik ist, aber wie muss man sich das denn jetzt vorstellen, wenn man an der Uni vielleicht anfängt, studiert hat und dann irgendwie eine Stelle in der Didaktik beginnt, vielleicht als Promovierender? Wie muss man sich da den Alltag dann vorstellen?
Eigentlich gibt es dann im Wesentlichen zwei Bereiche, mit denen man sich beschäftigt. Zumindest relativ lange, es sei denn, man darf irgendwann auf einer Professur tätig werden, dann beschäftigt man sich auch mehr mit Organisation. Aber bis dahin sind es im Wesentlichen die Punkte, es geht darum, dass man forscht und es geht darum, dass man die Lehre bearbeitet. Lehre für uns in der Fachdidaktik bedeutet in allererster Linie die Lehramtsausbildung. Lehramtsstudierende, die in Deutschland ja typischerweise zwei Fächer studieren, lernen in ihren beiden Fächern, in der Physik und in welchem zweiten Fach auch immer, ja primär etwas über das Fach selber. Und Lernstudierende haben dann immer auch noch einen Anteil in der Pädagogik, wo sie etwas über Vermittlung im Allgemeinen lernen. Und wir bilden quasi die Brücke dazwischen. Das heißt, bei uns gibt es dann Lehrveranstaltungen und wenn Studierende in die Promotion übergehen, zum Beispiel auch in der Didaktik arbeiten oder an Postdocs, müssen sich im Endeffekt damit beschäftigen, Lehrveranstaltungen zu konzipieren, in denen sie in der Lage sind, das, was die Studentinnen und Studenten über das Fach gelernt haben und über die Pädagogik so aufeinander zu beziehen, dass es zusammen Sinn ergibt, dass es eine fachbezogene Vermittlung ist. Die Lernensausbildung bezieht sich dann auf die unterschiedlichsten Schulformen, vom Gymnasium über die Sekundarschule, Gemeinschaftsschule, sämtliche Schulformen, teilweise auch in den Sachunterricht hinein, gerade am Standort Paderborn, der sehr stark im Bereich Sachunterricht ist. Auch da ist die Physik ja ein gewisser Anteil, wo wir auch einen Anteil der Ausbildung übernehmen. Und eine zentrale Aufgabe ist es eben, Lehrveranstaltungen durchzuführen, Vorlesungen, Seminare, um zu dieser Ausbildung beizutragen. Und die andere Hälfte, mit der man sich beschäftigen muss, aber auch darf, das ist dann eben die Forschung. Also so wie in der Physikforschung stattfindet, gibt es auch fachdidaktische Forschung. Wir haben ja gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, was Physikdidaktik macht. Und all diese Aspekte sind auch so, dass man dazu forschen kann. Da hat jede Hochschule und wahrscheinlich jede Arbeitsgruppe ein ganz individuelles Profil, mit dem sie sich beschäftigt. Teilweise ist das auch etwas, was gar nicht so, naja, sagen wir mal, intrinsisch gewählt wird, sondern was auch durch Forschungsgelder beeinflusst wird, wenn man feststellt, dass es für bestimmte Forschungsthemen besonders viel Geld gibt. Das waren in den letzten Jahren zum Beispiel Projekte zur Lehrerinnenbildung, die sehr stark gefördert wurden, wo viele Arbeitsgruppen Forschung gemacht haben. Das hatten wir auch gerade schon, das Stichwort Digitalisierung. Das sind dann Forschungsaspekte, aber eben auch spezifische Arbeitsfelder, in denen Forschungsarbeiten laufen, in denen man Studien durchführt, Entwicklungsprojekte, in denen man mit FachphysikerInnen sich austauscht, was sollen wir eigentlich mal vermitteln, in denen man in Schulen geht, Unterricht beobachtet, all diese Dinge tut. Und was man dann auch noch macht, was, naja, so in beide Aspekte reinragt, in das Forschen und in das Lehren, je nachdem, wie man das ausgestaltet, was ein Riesenanteil ist, ist natürlich auch die Betreuung von Abschlussarbeiten. Also Studierende schreiben Bachelorarbeiten, schreiben Masterarbeiten und damit darf man sich beschäftigen und da darf man gucken sozusagen, wie lernen Studierende auch einfach mit wissenschaftlichen Daten umzugehen, wissenschaftliche Ideen zu vermitteln. Das ist auch Teil dessen, was man in der Didaktik an der Hochschule tut.
Also ein sehr vielfältiges Feld. Du hast ja gerade schon mal die Schwerpunkte so ein bisschen angesprochen. Was sind denn Schwerpunkte hier an der Uni Paderborn?
Ein zentraler Aspekt, der hier an der Uni Paderborn für alle Fachdidaktiken extrem wichtig ist, ist das Zentrum für Bildungsforschung und Lehrerbildung, das PLATS. Eine Einrichtung hier, die die Uni besonders auszeichnet und auch von anderen Hochschulen abhebt. Das heißt, man merkt eigentlich sofort, wenn man an diesen Standort kommt, dass die Lehrerinnenbildung hier einen besonderen Stellenwert hat, wichtig und groß ist und durch Initiativen, durch Strukturen, durch teilweise gemeinsame Projekte sehr stark verankert ist. Und das schlägt sich dann auf die einzelnen Fachdidaktiken insofern nieder, dass man sich sowohl in der Lehre, aber auch in der Forschung sehr stark damit beschäftigt, wie arbeiten Lehrerinnen und Lehrer? Was müssen wir Lehrerinnen und Lehrern hier an der Hochschule eigentlich beibringen, damit sie guten Physikunterricht machen können? Das wäre die Aufgabe der Physikdidaktik. Welche Voraussetzungen müssen wir hier schaffen? Wie müssen wir die Studierenden begleiten, damit sie in der Lage sind, im Endeffekt das, was wir wollen, nämlich dann wiederum Schülerinnen und Schülern Physik zu vermitteln, die vielleicht zu qualifizieren für technische, naturwissenschaftliche Berufe, aber auch Personen, die im Endeffekt sagen, ich möchte später mit Physik gar nichts zu tun haben, trotzdem eine Grundbildung zu vermitteln, damit sie etwas darüber wissen, auch wenn es gar nicht ihr Herzenswunsch ist, das zu tun. Damit beschäftigen sich ganz, ganz viele Leute hier in Paderborn, wie gesagt, über die einzelnen Fakultäten und auch in der Physikdidaktik. Man merkt, dass das Thema Digitalisierung hier auch relevant ist. Also die Frage, digitale Technologien, die ploppen überall im Alltag nicht mehr auf, sondern die sind einfach schlicht und ergreifend da. Man braucht gar nicht mehr so sehr darüber diskutieren, sollten jetzt in der Schule digitale Medien genutzt werden oder nicht, sondern die sind einfach da. So spätestens seit Corona haben wir gemerkt, wir sind darauf angewiesen und wir müssen damit umgehen. Und natürlich ist auch hier in Paderborn eine Frage dann, wie sollten wir denn jetzt damit umgehen? Wie sollten wir die gestalten? Wie sollten wir die einsetzen, damit sie im besten Fall Lernende nicht ablenken oder irgendwie private Kanäle zu WhatsApp eröffnen, sondern so genutzt werden, dass man damit auch tatsächlich Inhalte vermitteln kann. Und last but not least wahrscheinlich auch so, dass ich sagen würde, die Physikdidaktik hat hier durch besonderen Fokus auf der Studieneingangsphase, auch einen extremen Überlapp in den Fachbereich Physik, ins Department, wo man sich gemeinsam mit der Frage beschäftigt, wie müssen wir Studierende gerade in den ersten Semestern des Physikstudiums unterstützen. Also ich glaube, deutschlandweit, wahrscheinlich weltweit, kennt man das Problem, dass Physik ein hochkomplexes Studium ist, bei dem viele Personen aussteigen, und ein besonderer Fokus hier in Paderborn liegt darauf, zu schauen, wie können wir Unterstützungsangebote liefern, damit wir Personen, die sich für ein Physikstudium entschieden haben, so unterstützen, dass sie am Ende tatsächlich auch erfolgreich das Studium bestehen können. Und ich glaube, da ist die Physikdidaktik auch zumindest teilweise eben ein Einflussfaktor, die sich damit beschäftigt.
Wir werden uns sicherlich noch mit verschiedenen Aspekten der Didaktik der Physik in verschiedenen Folgen in Zukunft beschäftigen. Doch zunächst einmal bedanke ich mich für den sehr schönen Überblick über die Didaktik der Physik, sodass wir jetzt alle auch davon eine Vorstellung haben. Ihr seht, dass die drei Bereiche der Physik, Experiment, Theorie und Didaktik, zusammenarbeiten und dass keine ohne die anderen bestehen können. Wir brauchen Theorien, die das mathematische Fundament bilden. Wir brauchen die Experimente, die gerade mit der Theorie in enger Zusammenarbeit entwickelt und durchgeführt werden. Und wir brauchen die Didaktik, um die Physik zu vermitteln, sowohl an Schülerinnen und Schüler als auch an die breite Öffentlichkeit. Und alle arbeiten zusammen, um ein erfolgreiches Studium an der Uni Paderborn zu gewährleisten. Damit nähern wir uns auch schon dem Ende der ersten Folge von PADAFÜ. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Einblick, was Physik denn so grob an der Universität ist, welche groben Gebiete es da gibt und womit sich die Physik hier in Paderborn beschäftigt. Wir werden in den nächsten Folgen dann verschiedene Bereiche in den Fokus nehmen und verstärkt betrachten, sodass ihr einen Einblick in ganz unterschiedliche Themen, Fragestellungen, Probleme, die hier behandelt werden, bekommt. Wenn euch die Folge gefallen hat, können wir uns in einem Monat wiederhören. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify oder Apple Podcast, oder ihr könnt auch direkt unseren RSS-Feed abonnieren. Natürlich findet ihr uns auch auf der Homepage des Departments Physik in Paderborn. Hier findet ihr auch ein Formular. Da könnt ihr Fragen stellen, die wir im Podcast an passender Stelle mal beantworten. Also eure Chance, alles zu fragen, was ihr über Physik, Physikerinnen und Physiker und so jemals wissen wolltet, aber euch nie getraut habt zu fragen. Damit sind wir jetzt auch am Ende unserer Folge. Ich wünsche euch bis nächsten Monat eine gute Zeit, genießt das schöne Wetter und viele Grüße aus dem schönen Paderborn. Ciao!